Palm Sonntag. Heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ich möchte mal damit anfangen, dass wir mal darüber nachdenken. Ich möchte euch mit ein bisschen hineinnehmen in die Situation und frage euch mal, was ist denn das größte Fest, das ihr jemals erlebt habt? Mit wie vielen Leuten habt ihr denn mal euer Fest gefeiert? Waren es 100 Leute? Waren es 1000 Leute? Nennt doch einfach mal eine Zahl. Was war das größte Fest, wo du jemals dabei warst? Na, wie war eure Hochzeit, wenn ihr verheiratet seid? 50 oder 100 oder 200 oder 500? 1000? Und nicht schlecht. Ich kann mich an eine Hochzeit erinnern, wo viele, viele 100 Leute da waren. Ich kann mich an eine ganz andere Situation erinnern, an ein Festival, wo wir zu Tausenden waren, 5000 Leute eine ganze Woche miteinander zusammen. Ein Go-Festival, ein evangelistisches Festival, wo viele, viele Leute zusammenkamen. Ich möchte mit euch in eine Situation hineinschauen, in eine Stadt hineinschauen, die im Ausnahmezustand war. Wir haben das ja eben schon gehört. Micha hat uns das erzählt. Ein Aufbruch war dort. Ein Ausnahmezustand in Jerusalem. Palmhüttenfest, Palmsonntag. Jesus ist in dieser Stadt. Wenn die Juden dieses Fest gefeiert haben, dann haben sie einen Tag gefeiert, zwei Tage, wie viele Tage? 8 Tage gefeiert. Wann war euer längstes Fest? Und meistens ist es nach einer Nacht vorbei. Dann hält man es nicht mehr aus, kommt nicht mehr weiter. Die haben eine ganze Woche lang gefeiert, der Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und zu diesem Fest sind die Juden aus der ganzen Welt nach Jerusalem hingepilgert. Die haben gesagt, da will ich dabei sein, das ist das Wichtigste, das Größte, dass Jesus mich befreit hat, dass Gott mich befreit hat, meine Vorgänger. Und da will ich unbedingt mit dabei sein. Und ich möchte eure Fantasie jetzt mal ein bisschen anregen. Ich lade euch ein in eine Zeitreise und wir sind 2000 Jahre zurück in der Stadt Jerusalem. Wie war das in der Stadt, wenn plötzlich so viele Leute da sind? Wenn man nicht mehr weiß, wo man essen gehen kann, wo man nicht mehr weiß, wo man ein Hotel bekommt, eine Übernachtung. Man weiß, man muss Schlange stehen, wenn man aufs Klo geht. Überall ganz, ganz, ganz viele Leute. Könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen? Uns wird beschrieben, dass Jesus auch auf dem Weg dorthin ist und dass er kurz bevor er dann nach Jerusalem hineinreitet, auf dem Ölberg war. Aber schauen wir doch erst einmal in die Situation von der Stadt hinein. Was für Leute waren denn eigentlich dort? Da war Pontius Pilatus. Vielleicht schauen wir mal die Grafik an mit Jerusalem drauf, das zweite Bild. Da war Pontius Pilatus, das war der Präfekt von dem römischen Kaiser Tiberius. Der war in der Festung Antonia. Noch eins weiter. Das hier ist die Festung. Das geht auch nicht. Also, das hier oben ist die Festung Antonia. Oder auch hier, wenn ihr seht, das ist der Tempelbezirk und da ist die Festung Antonia. Der Pontius Pilatus war schon da und der war nicht alleine. Der hatte eine ganze Truppe von Elitesoldaten dabei. Denn die Römer wussten, wenn tausende Menschen, Juden nach Jerusalem kommen, dann ist das ein Pulverfass. Da müssen wir unbedingt aufpassen, dass nicht irgendwie eine Revolte hervorbricht. Pontius Pilatus war da, Herodes Antipas, der Tetrarch von Galiläa und Perea, war auch da. Das war derjenige, der Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hat und ihn enthaupten lassen hat. Der war auch dort in dieser Stadt Jerusalem. Und jetzt kommt Jesus auch in diese Situation hinein und für die Menschenmenge war sein Einzug eine öffentliche Proklamation, ein Ausruf, dass er der versprochene Retter ist. Zechariah, ein Prophet aus dem Alten Testament, wir sehen es hier, hat Folgendes gesagt: Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen einer Eselin. Seid ihr noch dabei, wie es dort in Jerusalem war? Wir haben diese zwei großen Herrscher. Wir haben Tausende von Gästen. Wir haben Jesus, der vor dem Stadttor oben auf dem Ölberg ins Kidrontal hinein und dann vor dem Stadttor ist. Hunderte, vielleicht tausende Menschen, die ihm hinterherlaufen und die das laut jubelnd rufen. Das war ein ganz, ganz großer Aufbruch. Was für ein Tumult, was für eine Aufbruchsstimmung. Und ich möchte mit euch heute Morgen darüber nachdenken, ich glaube, dass Jesus einen Aufbruch möchte. Ich glaube, dass Jesus in diese Stadt hineinreitet, weil er einen Aufbruch in die Stadt hinein und einen Aufbruch in die Herzen der Leute in der Stadt haben möchte. Und wenn wir heute Palmsonntag haben, dann gilt genau das Gleiche. Ich glaube, dass Jesus hier in Heubach reinreiten will, aber die Stadt ist ihm nicht so wichtig. Die Herzen sind ihm wichtig. Und ich glaube, dass Jesus in dieser Karwoche, in die wir jetzt hineingehen, einen Aufbruch in dein Herz hineinlegen möchte. Ich glaube, dass er in dein Herz hinein sprechen möchte. Ich habe mal nachgeschaut im Lexikon, was denn ein Aufbruch bedeutet. Und ich habe ein schönes Bild mitgebracht, wie denn so ein Aufbruch aussehen könnte von einer Straße. Das ist ein Aufbruch. Dort, wo Dinge total festgefahren sind, festgetrampelt sind, wo du deine Vorstellungen hast, wie Gott ist und in diesem Schema ist er. Anders kann er gar nicht sein. Und dann kommt er rein und er bricht alte Dinge auf. Der Duden sagt, dass Verschlossenes geöffnet wird. Das, wo du denkst, da kann man gar nichts mehr machen. Das ist zu. Das öffnet er. Im Duden, im Wortgebrauch, manchmal auch gewaltsam, dass er reinbricht und du denkst, was macht denn Gott jetzt? Dass etwas sich öffnet, etwas aufgeht oder vielleicht eine Tür aufspringt. Dass Dinge, die unerwartet passieren, das ist ein Aufbruch. Dass man spürt, dass plötzlich etwas passiert. Und manche Leute, die aufbrechen, die bewegen sich dann und sie brechen auf in einen anderen Ort, weil sie merken, dort habe ich eine Berufung. Dort fängt was Neues an in meinem Leben. Das alte Kapitel ist vorbei, ein neues Kapitel beginnt. Aufbruch, eine Aufbruchsstimmung in dieser Stadt. Und lasst uns das mal im Hinterkopf behalten. Die Karwoche ist eine Aufbruchswoche. Wenn wir sagen, Ostern ist vorbei und alles ist genau gleich geblieben, dann haben wir diese Karwoche nicht verstanden. Dann haben wir diesen Aufbruch von Jesus an das Kreuz aus dem Grab heraus nicht verstanden. Die Karwoche ist eine ganz besondere Woche, denn dort wird Weltgeschichte geschrieben. Dort gibt es ein Vor-Christus und ein Nach-Christus. Dort gibt es in Sünden verhaftet und befreit von Sünden. Dort gilt es, der Tod hat das letzte Wort und dann, nein, nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern die Auferstehung hat das letzte Wort. Wir haben jetzt gesehen, dass zwei Personen auf jeden Fall in der Stadt drin waren. Das war Pontius Pilatus und der König Herodes. Und dann waren dort natürlich noch viele, viele, viele andere Menschen. Da gab es die Pharisäer, die Menschenmenge, die Nachfolger Jesu, die Beobachter, Kinder waren mit dabei. Eine riesengroße Menschenmenge an Leuten. Ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, dass Jesus mindestens jedes Jahr, wenn nicht noch viel öfters, in unser Leben hineinreiten will. Palmsonntag ist nicht irgendein Sonntag, wo man sich halt daran erinnert, was vor 2000 Jahren passiert ist, irgendeine Tradition, sondern ich glaube, dass diese Geschichte uns einlädt, dass wir selber Teil werden an dieser Geschichte. Seid ihr dazu bereit? Und wenn ihr wollt, dass das mit euch passiert, wenn ihr sagt, ich bin bereit, mich in diese Geschichte mit hineinzunehmen, dann kann es sein, dass es einen Aufbruch gibt in deinem Leben. Welche Personen waren denn eigentlich damals bei dem Einzug Jesu mit dabei? Und wo finden wir denn heute diese Person wieder? Darüber möchte ich jetzt mit euch nachdenken. Der erste Gedanke, über den ich mit euch reden möchte, ist der Aufbruch in dem Herzen der Frommen. Der Aufbruch in dem Herzen der Pharisäer. Die gedacht haben, das sind die Frommen. Nun, wenn wir die Geschichte des Evangeliums uns anschauen, wenn wir da drin blättern, dann merken wir, dass die Pharisäer sich massiv gestört gefühlt haben durch Jesus. Da gab es immer wieder Situationen, wo sie angesprochen worden sind, wo sie kritisiert worden sind, wo ihre Haltung kritisiert worden ist. Sie haben gesagt, ich bin überzeugt, das ist richtig, so müssen wir es machen. Und Jesus sagt, nein, nein, so wird das nicht funktionieren. Und da gibt es diese eine Situation, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt. Da kommt ein Zöllner und ein Pharisäer in den Tempel und beide beten. Beide machen was Gutes. Und der Pharisäer, der tritt nach vorne, und wir haben hier ein Bild, das das deutlich macht, der tritt nach vorne und sagt, oh, wie toll Gott, wie ich bin, und ich mache das, und ich gebe den Zehnten, und ich was weiß ich alles. Und die ganze Latte kommt von Dingen, die er richtig macht. Und dann sehen wir hier hinten auf der linken Seite den Zöllner, der sagt, der schlägt sich an die Brust und sagt, sei mir Sünder gnädig. Hab Erbarmen mit mir. Der Pharisäer sagt, ich faste zweimal die Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Danke, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, die Räuber, die Betrüger, Ehebrecher und wie diese Zöllner. So beschreibt Jesus diese Geschichte. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, dieser Linke, und nicht der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Die Pharisäer, die müssen zornig geworden sein. Hass gegenüber Jesus. Und jetzt sehen sie, dass Jesus nach Jerusalem hineinreitet und hunderte, tausende Leute jubeln ihm zu. Jedes Hosanna war ein Messerstich in ihrem Herzen. Die haben sich aufgeregt darüber. Sie haben einen Preis ausgesetzt auf ihn. Und Lukas beschreibt uns, dass sie das dann irgendwann nicht mehr ausgehalten haben, dass der Ärger immer wieder hochkommt. Und dass sie gesagt haben, Lehrer, weiß doch deine Jünger zurecht, die sollen den Mund halten. Das stimmt doch alles gar nicht. Und dann sagt Jesus, nee, 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 nee. Selbst wenn die aufhören werden, die Steine anfangen, mich zu loben. Du kannst dich nicht gegen das Lob Gottes stellen. Das sagt Jesus zu den Pharisäern. Glaub nicht, dass die Anbetung zu stoppen sei. Selbst wenn die aufhören würden, die Steine würden anfangen, mich zu loben und zu singen. Die Pharisäer, die waren in ihrem Stolz verankert. Die waren in ihrem Stolz zugemauert. Und versteht ihr jetzt, warum da ein Aufbruch passieren muss? Ich glaube, dass die Pharisäer vor 2000 Jahren gelebt haben, vor 1000 Jahren gelebt haben und dass sie heute noch leben. Denn diese Herzenshaltung, ich mache doch alles richtig, die steckt in uns allen drin. Denn niemand von uns will sich irgendwas sagen lassen. Niemand von uns will sich demütig auf die Brust schlagen und sagen, sei mir Sünder gnädig. Das steckt nicht in uns drin. Denn wir wollen alle Recht haben. Wir wehren uns, wenn wir angegriffen werden. Wir gehen sofort in den Gegenangriff über. Unsere Stellung ist wichtig. Dort weit im Tempel drin. Gott seh mich. So gut bin ich. Das ist doch, was in uns drin steckt. Das wollen wir doch. Wir wollen doch, dass die anderen Leute uns sehen, dass wir ein tolles Gewand anhaben und so weiter. Unsere Stellung ist uns wichtig. Das wollen wir um jeden Preis bewahren. Gott ist uns natürlich wichtig. Aber wenn es um die Pläne Gottes geht, wenn es um das Reich Gottes geht, dann sagen wir, Gott möchte das. Aber eigentlich möchte ich das. Habt ihr so einen Gedanken schon mal gehabt? Ich denke, wir sollten das tun. Ich glaube, das ist Gottes Weg. Und eigentlich ist es dein Weg. Da ist etwas zugemauert. Da muss ein Aufbruch rein. Statt Jesus dem König zuzujubeln, die Pharisäer haben es geliebt, dass ihnen zugejubelt wird. Dann sind sie durch die Straßen durchgegangen. Jeder hat gesehen, die fasten gerade. Und jeder geht vor Ehrfurcht fast auf die Knie und grüßt sie. Und sagt, was für fromme Leute. Ist ein bisschen krass, aber ich glaube, das steckt in dir drin und das steckt in mir drin. Wir wollen das. Und da sind uns die Pharisäer vielleicht gar nicht mehr so fremd, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen ja auch in der Nähe Gottes sein. Meint ihr, Wenn wir dieses Bild haben, dass Jesus dort in die Stadt hineingeritten ist, meint ihr, die Pharisäer haben so ein Palmwedel genommen oder sie haben Kleider genommen und Jesus vor den Esel gelegt? Wie waren die da gestanden? Wie haben die da zugeschaut? Haben die Jesus zugesungen oder waren die so? Schauen wir doch mal. Ich glaube, das war die Haltung. Ich glaube, das war die Herzenshaltung von ihnen. Und da braucht es einen Aufbruch. Jesus will diese ablehnende Haltung durchbrechen. Manchmal ist ihm das gelungen. Jesus möchte ja ein Angebot machen. Der möchte, dass das Herz neu wird. Wisst ihr, bei wem das gelungen ist? Bei welchem Pharisäer? Bei Nikodemus. Der kommt in der Nacht zu ihm hin und fragt, wie er in das Reich Gottes reinkommen kann. Und ich glaube, dass Nikodemus, das wird nicht ganz deutlich gesagt, aber die Hinweise sind ja klar, dass er eine Neugeburt erlebt hat. Manchmal hat Jesus, er möchte ja den Leuten eine Chance geben, ihnen das direkt auf den Kopf zugesagt, dass es ihm stinkt, diese faulen Kompromisse, die wir manchmal machen, wo das Herz so hart ist, dass ihm die geistlichen Worthülsen, die wir manchmal haben, auf die Nerven gehen. Er sagt, es geht nicht, es geht doch um dein Herz. Um deinen Herzschlag. Und er lädt uns ein, ganz von vorne zu beginnen. Umso größer die Buße ist, umso größer ist der Neubeginn. Wenn es eine oberflächliche Buße gibt, gibt es auch nur einen oberflächlichen Neubeginn. Er will der König sein in meinem Leben. Also die erste Gruppe von Menschen, die dort bei dem Einzug in Jerusalem war, waren die Pharisäer, die Frommen. Und Jesus wünscht sich einen Aufbruch bei denen. Und ich glaube, das ist nicht so weit weg von meinem Herzen. Vielleicht auch von deinem Herzen, ich weiß es nicht. Dann schauen wir uns mal die zweite Gruppe an. Jesus wünscht sich einen Aufbruch in den Herzen der Zuschauer, der Menschenmenge. Wenn wir uns die Zuschauermenge anschauen, die dort bei dem Einzug von Jerusalem war, da waren ja Hunderte, Tausende, ganz, ganz arg viele. Was waren das denn für Leute? Ich glaube, da waren viele dabei, die er geheilt hat in den vergangenen 3 Jahren. Da waren Tausende dabei, die von den Broten und den Fischen gegessen haben. Da waren einige dabei, die haben direkte Wunder erlebt und bekannt. Ja, wenn Jesus predigt, dann hat er Autorität. Das ist ganz anders als bei den Pharisäern. Vielleicht waren welche dabei, die dabei waren, als der Lazarus umwickelt, schon gestorben, schon gestunken, aus dem Grab wieder rauskommt. Und sie sagen, boah, ich war dabei, ich habe ihn ausgewickelt, Mann, hat er gestunken. Aber ich war dabei, als der wieder gelebt hat. Das kann nur der Messias sein. Und all diese Nachrichten, die haben sich verbreitet und schließlich kommt dann Jesus und er will in die Stadt hinein und rechts und links säumen sich so viele Menschen. Sie rufen Hosianna in der Höhe, die Begeisterung nimmt überhand, diese Stadt war voller Emotionen. Warum haben die Leute Jesus zugejubelt? Ich glaube, sie haben Jesus zugejubelt, weil Jesus zumindest teilweise ihre Wünsche erfüllt hat. Jetzt waren sie alle für Jesus. Die waren bereit, ihn zum König zu machen, vielleicht damit er die eigenen Wünsche erfüllt, nämlich die Römer aus dem Land wirft. Vielleicht. Da waren sicherlich eine ganze Menge dabei. Sie glaubten vielleicht zu diesem Zeitpunkt, dass Jesus diesen Plan erfüllen wird. Und deswegen haben sie ihn geliebt. Ich glaube, dass bei vielen Leuten in dieser großen Zuschauermenge die Liebe zu Jesus nur oberflächlich war. Wisst ihr, warum ich das glaube? Weil die nicht lange angehalten hat. Ein paar Tage später rufen sie alle, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ich glaube auch, dass das nicht ernsthaft war, weil Jesus dort an dieser Stelle dann beim Einzug plötzlich stehen bleibt und tief erschüttert, Tränen vergießt über diese Menschen. Er freut sich nicht über diese Menschen, sondern er freut sich über die Herzenshärte. Es waren an diesem Tag sehr, sehr viele Menschen in den Straßen von Jerusalem. Und ich glaube, das hat sich heute auch nicht geändert. Wenn Jesus mit seiner Geschichte 3 Jahre lang gewirkt nach Jerusalem, nach Heubach hineinreiten würde, Heubach wär voller Menschen. Er würde kaum einen Weg finden durch die Hauptstraße hier durch. Da wären Tausende, Abertausende Menschen. Da würde oben der Hubschrauber kreisen mit den Fernsehkameras und was weiß ich alles. Das hat sich nicht geändert. Und ich glaube, dass wenn Jesus durch Heubach hindurch reist, dass er einen Aufbruch möchte bei denen, die nur Zuschauer sind. Bei denen, die einfach nur dabei sind und ihm zujubeln. Und ich glaube, wenn er in die Menge hineinschauen würde, dann wir wären natürlich auch da. Der würde uns anschauen und dann würde er überlegen, ist das ein Zuschauer oder ein Nachfolger? Ist das ein Fan, der morgen wieder woanders ist? Oder ist es ein Jünger? Wenn Jesus in unsere Gesichter, in unsere Herzen schauen würde, was würde er dort sehen? Zumindest eine ganz große Menschenmenge. Das ist ja dieser zweite Bereich. Ganz emotional, ganz voll dabei, auf den ersten Blick vielleicht. Aber später, eine Woche später, sagen sie, Ostern ist vorbei. Mein Leben ist ganz normal, es hat sich nichts geändert. Da ist nichts aufgebrochen. Da ist nicht die Osterfreude reingekommen. Da ist nicht die Dankbarkeit für Vergebung reingekommen. Da ist nicht der König, der dort reitet, in das eigene Herz hineingegangen. Jesus, ich glaube, dass Jesus mein Herz und dein Herz in der Osterwoche aufbrechen will. Und dass wir, falls du in einer oder ich in einer Zuschauerposition bist, dass er möchte, dass du aktiv wirst. Dass du das neu begreifst, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Vielleicht hast du das schon 50 Mal gehört, weil du schon 50 Jahre Christ bist. Jedes Jahr gefeiert, Ostern, Karfreitag. Vielleicht kennst du das von vorne bis hinten alles auswendig. Aber vielleicht ist es so, dass das Herz stumpf geworden ist. Das passiert manchmal. Und Gott möchte uns aus dieser Zuschauersituation in eine aktive Situation hineinbringen. Überleg doch mal, was würde das bedeuten, wenn du kein Zuschauer mehr bist, sondern ein hingegebener Nachfolger? Was würde das bedeuten, wenn du das ganz tief begreifst, dass Jesus jetzt nach Jerusalem reinreitet, dass er gekreuzigt wird und aufersteht, dass er wirklich lebendig ist? Welche Schritte würdest du dann gehen? Was würde sich in deinem Leben verändern? Vielleicht würdest du sagen, ich will mich taufen lassen. Wäre eine Möglichkeit. 5.5., tolle Gelegenheit im See, da bin ich dabei. Oder du würdest sagen, oh, wir haben gerade Liebe in Aktion hinter uns. Da habe ich mir doch so viel vorgenommen. Jetzt setze ich es um. Jetzt mache ich es ernst. Jetzt will ich das umsetzen und das wahr werden lassen, was Gott mir damals gesagt hat in diesen Tagen. Oder was ganz anderes. Du suchst ein Gespräch mit jemandem anderen. Du gehst ganz konkrete Schritte. Wisst ihr, Jesus kommt in diese Stadt hinein und das sind so, so viele Menschen. Die einen sind so, die haben wir schon gesehen, die Pharisäer. Und dann sind die vielen, die ihn willkommen heißen, aber doch nicht dabei sind. Und Jesus möchte einen Aufbruch, dass auch die mit dabei sind. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Jesus möchte nicht nur den Aufbruch bei den Pharisäern oder bei den Zuschauern, sondern er möchte auch einen Aufbruch bei seinen Nachfolgern. Ihr merkt, es vermischt sich jetzt ein bisschen. Wir haben ja schon über die Zuschauer geredet, da sind ja die Nachfolger auch ein Stück weit mit dabei. Aber da ist die ganz konkrete Jüngerschar. Die Menschen, die dabei waren, die ihn vielleicht jahrelang begleitet haben, die Wunder miterlebt haben. Und dann kannst du sagen, ja, das habe ich doch auch erlebt. Der hat doch auch mich gesucht. Natürlich, ich bin da auch mit dabei. Ich habe doch ganz konkret erfahren, dass Jesus mir meine Schuld vergeben hat. Kannst du das? Ja, sagst du ja. Das habe ich doch erlebt. Ich habe es doch erlebt, wie Menschen von der Last frei geworden sind. Ich habe doch Wunder erlebt an mir selbst und an anderen. Ich habe doch erlebt, wie ich bewahrt worden bin auf der Reise und das schreibe ich Jesus zu, weil nur er solche Sachen machen kann, weil er die Kraft hat. Ich habe es doch erlebt, wie andere Menschen, die keine Beziehung zu Gott hatten, die weit, weit entfernt waren, jetzt plötzlich brennend werden für Jesus und das Leben sich total verändert hat. Ganz neue Dinge gekommen sind. Das habe ich doch erlebt. Da bin ich doch mit dabei. Und dann wird das Herz voller Dank, wenn du an Jesus und die Erfahrungen mit Jesus zurückdenkst. Und dann sind wir wieder bei den Leuten, die jetzt unmittelbar mit Jesus mitgehen. Wie war das mit dem Bartimäus? Vielleicht war der mit dabei. Wer war das? Blind. Ein Bettler. Und jetzt kann er sehen und jetzt folgt er Jesus nach. Er hat keine Bettlersachen mehr an, sondern er ist gut gekleidet. Er kann anfangen zu arbeiten und sein Leben und Lebensunterhalt verdient. Er ist vielleicht dabei. Wie war es mit dem Zachäus? Zachäus hat Frieden mit Menschen und mit Frieden mit Gott gefunden. Der hat seine ganzen Schulden zurückgezahlt. Und jetzt ist er vielleicht dort in Jerusalem auch mit dabei. Dann sind die Aussätzigen, die gesund geworden sind. Die haben gesagt, ich habe nichts Besseres zu tun, nichts Wichtigeres zu tun, als diesem Jesus nachzufolgen. Und dann sind sie mit dabei und sie folgen Jesus nach Jerusalem rein. Vielleicht war die Tochter vom Jairus mit dabei, die gesagt hat, ich habe es ja nicht mitgekriegt. Ich war ja tot. Aber sie haben es mir erzählt, was passiert ist. Wie Jesus kommt und ich jetzt wieder leben darf. Und dann folgt die Tochter des Jairus und ihre Eltern folgen Jesus nach. Und dann war dort eine Maria, eine Martha, eine Maria Magdalena, da waren seine Jünger. Und die alle spiegeln die Liebe wider, die sie bekommen haben. Sie alle strahlen von dem, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat, wie Gott ihr Leben verändert hat. Und dann wird uns beschrieben, dass Jesus ja nach Jerusalem hineinreitet und dann reißen sehr, sehr viele Leute Palmenzweige ab. Sie nehmen Kleidungsstücke und sie legen die Kleidungsstücke und die Palmenzweige vor Jesus auf den Boden, damit er mit seinem Esel darüber laufen kann. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, die haben das so angekündigt, als Palmsonntag war, ihr Lieben, wir wollen Jesus den Weg bereiten. Nächsten Sonntag bringt doch alle Kleidungsstücke mit. Kleidungsstücke, die wir dann in dem Gottesdienstsaal ausbreiten, als ein Zeichen, dass Jesus willkommen ist bei uns. Wisst ihr, was passiert ist? Alle haben Kleidungsstücke mitgebracht. Aber das waren all die alten, zerfetzten Kleidungsstücke, wo Löcher drin waren, so wie hier zum Beispiel. Also da ist ein großes Loch drin. Die Dinge, die man sonst nicht mehr anzieht. Da waren lauter alte Fetzen dabei, die dann am Boden lagen. Und eigentlich war das kein großer Willkommensgruß, sondern ein erbärmlicher Willkommensgruß. Denn der König aller Könige soll hier reinkommen und dann liegen lauter Fetzen am Boden. So, Jesus, du bist herzlich willkommen. Komm. Ist interessant, oder? Das hat nicht so gut funktioniert, wie die Leitung sich das vorgestellt hat. Eigentlich sollte das ja ein Zeichen sein, dass Jesus willkommen ist, aber die Kleidungsstücke haben das nicht ausgedrückt. Ich glaube, da sind wir alle mit im Boot. Ich auch. Deswegen rede ich jetzt mal so ein bisschen kritisch. Ich glaube, wir alle, wir wollen fromm sein. Wir wollen Jesus nachfolgen. Wir alle, wir singen solche Lieder, Jesus, das Höchste meines Lebens bist, dich lieben, Herr, dich kennen, Herr, dir nachfolgen, Herr, auf dich warten, Herr. Du bist das Allerwichtigste in meinem Leben. Und dann kommen solche Situationen. Und was geben wir Jesus, wenn Jesus wirklich kommt? Unser zerfetzter Pulli mit den Löchern drin. Passiert es nicht manchmal so in deinem Leben, in meinem Leben? Bei mir ist es so. Und ich wurde beschämt, als ich darüber nachgedacht habe. Wer von uns legt denn sein Leben und alles, was er hat und das Beste und das Wertvollste zu Jesu Füßen und sagt, Jesus, das liegt jetzt hier im Staub, geh du mit deinem Esel da drüber, das ist jetzt mir so wichtig, dass du das machen kannst. Wie wäre das, wenn wir unseren wichtigsten Anzug nehmen? Nadelstreifenanzug. Und wenn wir den nehmen und sagen, Jesus, du bist mir das Allerwichtigste in meinem Leben. Und wenn du in mein Leben hineinkommst, das Wichtigste, das lege ich dir jetzt hin. Das Beste breite ich vor dir aus. Und über das, was mir so wichtig ist und das, was mein Leben ausmacht, da gebe ich dir Zugang. Und da möchte ich, dass du drüber läufst. Und das ist mir so egal, wenn das der letzte Dreck ist, wie es dann aussieht. Solange du drüber läufst. Solange deine Fußspuren dort drin sind. Also nicht die vom Esel, sondern seine. Dann ist mir das ganz, ganz arg wichtig. Merkt ihr, wie die Taten der Jünger, als sie die Palmzweige genommen haben und die Kleider hingelegt haben, wie das unter die Haut geht? Wie das ein Aufbruch sein kann in deinem Leben? Wenn du sagst, das Beste, was ich habe, ich wäre ja so gern mit dabei, aber ich habe nicht den Mut, das Beste Jesus so hinzulegen. Wo kommt denn der Mut her, dass du Jesus das Beste hinlegst? Wie kommt das? Ich glaube, das kommt durch die Erfahrung, dass du Vertrauen hast zu Jesus, dass du weißt, du bist geliebt von Jesus. Die Jünger, die das gemacht haben, die haben erlebt, wie Jesus Mangel ausfüllen kann. Sie haben große Not gehabt, 5 Brote, 2 Fische und tausende von Menschen werden satt. Das ist doch kein Problem für Jesus. Jesus versorgt mich und deswegen darf ich ihm das Beste geben, was ich habe. Und dieses Vertrauen, das ermöglicht dann eine radikale Nachfolge und eine ganz große Freizügigkeit. Nochmal zurück zu diesem Bild mit dem Nadelstreifenanzug, das Beste, was du hast. Würdest du das Beste, was du hast, Jesus, in den Staub legen? Wie sieht's mit deinem Bankkonto aus? Fangen wir doch mal gleich volle Kanne an. Würdest du Jesus dein Bankkonto öffnen und sagen, egal was da drauf ist, wenn du es willst, hab Zugriff dazu. Dein materieller Besitz, dein neues Auto, das du gerade hast. Wie sieht's mit deiner Freizeit aus? Wenn Jesus es dir deutlich machen würde, ich möchte in deiner Freizeit der Herr sein. Ich möchte auch in deiner Freizeit Fußspuren von mir zurücklassen. Würdest du das ihm hinlegen? Oder würdest du sagen, nee, ich gehe in Urlaub, das ist mir egal. Egal, was in der Gemeinde passiert oder im Reich Gottes passiert oder wo eine Not ist. Wie ist es mit deinen Beziehungen? Wie ist es mit deiner Gesundheit? Jetzt wird es schon schwieriger, oder? Wären wir bereit, um des Reiches Gottes willen unsere Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Unzählige Missionare haben das gemacht. Ich weiß das von meinem Vater. Mein Vater war 12 Jahre in Papua-Neuguinea, ist mit dem Buschmesser durch den Urwald gegangen und viele seiner Kollegen sind an Malaria gestorben. Würdest du sowas machen, wenn Jesus dir das aufs Herz legt? Wie sieht's aus mit deinem Handy, mit deinem Egoismus, mit deiner Willenskraft, über die du so stolz bist? Ich glaube, den Jüngern ist es eine ganz wichtige Sache gewesen, dass sie ihre Kleider dorthin gelegt haben. Sie haben gedankt und sie haben gejubelt. Wie würdest du darauf reagieren? Merkt ihr, da kommt der Aufbruch hoch. Wir können nicht über solche Dinge nachdenken und einfach zurücklehnen und sagen, das geht mich nichts an. Da muss was im Herzen passieren, da muss ein Aufbruch passieren. Da muss der Blick frei werden, das wegzugeben, was Jesus von einem möchte. Wollen wir Jünger sein, wollen wir Nachfolger sein, dann will Jesus nicht unseren letzten Fetzen haben. Es ist ein König, für den sich Hingabe lohnt, weil der Weg zum Vater durch ihn möglich geworden ist. Und wenn wir jetzt solche Dinge machen, wenn wir das Wichtigste und das Beste Jesus zu Füße legen und sagen, ich möchte, dass du deine Fußstapfen, deine Spuren in mein Leben hineinlegst, wisst ihr, was dann passiert? Dann bekommen wir den Abdruck Jesu in unser Leben hinein. Wenn wir in diese Geschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass ja Jesus dort vom Ölberg in das Kidrontal runtergeht und dann in die Stadtmauer, zur Stadtmauer durch das Tor hineinläuft. Und kurz bevor er die Stadt dann betritt, bleibt die ganze Prozession plötzlich stehen. Jesus bleibt stehen. Und hinten staut sich alles und jeder fragt sich, was ist denn jetzt los? Und dann schauen sie alle auf Jesus und der schüttelt sich und manche denken, der fängt vielleicht an zu lachen. Nein, der fängt nicht an zu lachen. der fängt an zu weinen, bitterlich. Und die Tränen kullern ihm über die Wangen. Und er weint bitterlich über die Situation, die dort in dieser Stadt ist. Ich glaube, solche Dinge können auch bei uns passieren. Der wusste, dass seine Zeit in dieser Erde fast abgelaufen ist. Da waren nur noch ganz wenig Körner in dieser Sanduhr. Die war bald durchgelaufen. Und er weint über die Menschen, die ihn nicht erkannt haben. Ich würde mich fragen, wenn Jesus heute Morgen durch Heubach durchreiten würde, würde er auch weinen? Wenn heute Jesus durch Möcklingen, durch Böbingen, durch Schwäbisch Gmünd, durch Untergröningen, durch Iggingen, Schönhardt, egal wo ihr herkommt, wenn er durch deine Stadt durchreiten würde, würde er weinen? Ich glaube schon. Und dann ist die entscheidende Frage, wenn du ihm das Beste hingelegt hast und er Fußspuren in dein Leben hineingelegt hat, würdest du den gleichen Schmerz empfinden? Oder bist du einer der Pharisäer und sagst, nee, das ist mir egal, das berührt mich jetzt nicht? Oder bist du einer der aus der Menschenmenge, der Jesus zujubelt und sagt, toll, dass du da bist, aber in 5 Tagen habe ich dich wieder vergessen? Oder bist du derjenige, der sich berühren lässt und die gleichen Tränen mitweint, weil Menschen sich gegenüber dem Sohn Gottes verschließen? Ich glaube, dass das eine der ganz wichtigen Situationen ist, dass Jesus unser Herz erreichen darf, unser Herz aufbrechen darf. Und das können wir nicht machen. Ja, ich kann darüber reden heute Morgen. Ich kann dich einladen, dich auf die Karwoche einzulassen, darüber nachzudenken. Ich kann dich einladen und dir das erklären, welche Personengruppen dort waren, wie die reagiert haben. Aber ich kann es nicht machen, dass dein Gedankenmuster sich verändert. Das kann ich nicht. Ich kann dich einladen, dass Jesus Christus unser Gedankenmuster verändert. Dass die Gleichgültigkeit, das Beobachten, die Ablehnung, die Auflehnung gegenüber Jesus verändert wird. Und dazu möchte ich dich einladen, dass wenn wir heute an diese Palmsonntag, in diese Karwoche reingehen, dass du das zu einem Gebet machst. Herr Jesus, ich will nicht gleichgültig sein. Jesus, ich will nicht ablehnend sein. Ich will auch nicht derjenige sein, der zwar dir irgendwelche Kleidungsstücke hinlegt, aber es ist nicht das Beste, was ich habe, sondern das Zerlumpte und das Schlechte. Sondern Jesus, ich möchte der sein, der das Beste für dich hinlegt. Ich möchte der sein, der sein Leben gibt. Ich möchte der sein, der tief berührt ist von dem Schmerz, den du auch hast. Und ich glaube, dann wird die Karwoche, Karfreitag und Ostersonntag dein Leben verändern. Sonst nicht. Sonst sehen wir uns in einer Woche oder in 2 Wochen wieder und wir haben nichts verändert. Kein Aufbruch, nichts Neues in deinem Leben. Also gib dein Leben in großer Demut Jesus und bitte ihn, dass er es aufbricht. Bitte ihn, dass es füllt mit seinem Heiligen Geist und dort einen neuen Wind in dein Leben hineinbringt. Dass er dein Leben neu macht. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und ich bitte euch, dass ihr aufsteht dazu.